Menschenrechte unterliegen der Ökonomie, der Organisationskraft des Staates, ideologischen Vorstellungen, manchmal auch mit Schuld- und Verantwortungsumkehr, also dass dann Menschen, die genau vor Krieg und Terror geflüchtet sind, in der Öffentlichkeit als potenzielle Gefährder der öffentlichen Ordnung verkauft werden. Weil den Propagandalügen, dass die Flüchtlinge an allem schuld sind, keiner wirklich widersprochen hat. Auch so eine interessante Geschichte, die man nachvollziehen kann. Der CDU-Vorsitzende Merz hat als erstes in die Welt gesetzt, niemand will in Deutschland mehr arbeiten, seit das Bürgergeld viel zu hoch ist. Und das haben Influencer aufgegriffen. Und dann war plötzlich im Netz, oh, da kriegt eine achtköpfige Flüchtlingsfamilie 8.000 Euro und ich als alleinstehende Frau bewege mich im Bürgergeldbereich so um die 800. Ne? Also, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Wurde dann die öffentliche Legende, die Flüchtlinge kriegen alles hinten reingeschoben und arme Deutsche nagen am Hungertuch. Also sozusagen, es wurde ein Wettstreit ausgerufen zwischen Armen und noch Ärmeren. Gleichheit und Vermögensverteilung widersprechen sich selbstverständlich. Man kann nicht gleichzeitig den Gleichheitsgrundsatz vertreten und die Freiheit unbegrenzt zu Lasten anderer Profit zu machen. Das beißt sich. Wenn die ganze Welt zuhört, muss man ein ganz altes Lied zitieren. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Die Nationale hat das nie geschafft.
Hier eine neue Folge zum Thema Menschenrechte.
Was hat das mit mir zu tun?
Wir sind Claudia
und Manon. Und das ist ein Projekt vom Hörspielkunstverein Audiomar in Marburg, gefördert von Misch mit.
Wir haben dazu verschiedene Menschen interviewt. Und was das für den Einzelnen bedeutet,
das hört ihr im Folgenden.
Herzlich willkommen, Kurt Bunke. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier zu sein. Ich würde gerne darum bitten, dass Sie sich noch mal kurz vorstellen, wer Sie sind.
Ja, mein Name ist Kurt Bunke. Ich bin Pensionär und nach meiner Pensionierung bin ich in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe im Landkreis Marburg-Biedenkopf tätig. Unsere Organisation arbeitet in Kölbe bei Marburg. Danach heißt sie auch Kölber Arbeitskreis Flüchtlinge, abgekürzt KAF.
Und gibt es einen bestimmten Grund, warum das Thema Ihnen so am Herzen liegt?
Naja, es kommt ja darauf an, dass Menschen unterschiedlicher Kultur, unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlicher Sprache friedlich und in sozialer Sicherheit zusammenleben können. Das ist eine Aufgabe, die stellt sich in jeder Gemeinde. Und da kommt man sehr schnell dazu, dass man mit geflüchteten Menschen sinnvoll umgehen muss. Und das ist eine Form des Zusammenlebens zwischen alteingesessener Bevölkerung und neu zugezogenen geben muss. Und die Frage hat sich dann gestellt, als die große Welle syrischer und irakischer Flüchtlinge hier in die Dörfer und nach Marburg gekommen ist. Da standen dann Unterbringungsfragen, da stand die Frage, was man gemeinsam machen kann, wie man auch Jugendliche, geflüchtete Jugendliche in die örtliche Jugendarbeit integrieren kann und so etwas. Und da habe ich mich dann seit 2014 engagiert.
Vielen Dank. Unser heutiges Thema ist ja das Thema Menschenrechte. Ich würde gerne dazu Ihre Meinung wissen.
Dazu kann man eigentlich keine Meinung haben, dazu kann man nur Ja sagen. Die Frage ist, was man mit Menschenrechten meint. Also meint man die Pursuit of Happiness? Jeder darf seinem eigenen Vorteil nachgehen. Das kalvinistische Modell der amerikanischen Verfassung. Meint man Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Das wären die Bürgerrechte der Französischen Revolution. Meint man, wir sind alle gleich geboren und haben alle ein Recht darauf, gleich behandelt zu werden und Freiheitsrechte auch ausleben zu dürfen? Klar ist das wichtig. Bei Menschen, die zu uns fliehen, hat man es nicht mit dieser abstrakten Ebene zu tun. Da stellen sich die Probleme sozusagen zwei Etagen tiefer, nämlich die Frage, wie verhindere ich, dass meine kleine Tochter abgeschoben wird nach Eritrea, also mit mir zusammen abgeschoben wird, logischerweise nach Eritrea oder Äthiopien, und dort der Gefahr ausgesetzt wird, Klitorisbeschneidung zu bekommen. Da ist die Gefahr, dass man doch in Bomben zurückgeschickt wird. Da ist die Gefahr, dass man gesagt kriegt, okay, schwul magst du ja sein, aber wenn du das nicht auslebst, dann brauchst du hier kein Asyl, dann kannst du in das Land zurück, woher du kommst. Und vereinzelt bis vor einem Jahr hat man sogar gehört, naja Gott, du bist Christ und kommst aus dem Iran, aber wenn du da nicht zu doll das öffentlich raushängen lässt, dann überlebst du bestimmt auch im Iran. Das sind so die Fragen, die man hört, wenn man sich mit geflüchteten Menschen unterhält.
Also das ist auch deine persönliche Erfahrung, die du in den letzten Jahren gemacht hast.
Ja, ja, das ist eine massive Erfahrung. Und hinter der Erfahrung steckt natürlich ein Umgang mit dem deutschen Staat. Man muss sich das so vorstellen, wenn man die Tour übers Mittelmeer überlebt hat oder die Balkanroute oder jetzt die Belarusroute in den Osten der EU. Wenn man das überlebt hat und in der EU ankommt, vielleicht in Deutschland, dann wird man an der Grenze zunächst mal aufgegriffen oder man meldet sich dort selbst. Und dann wird man zunächst mal erkennungsdienstlich behandelt. Fingerabdrücke, Fahndungsfoto, alles, was dazugehört. Unter Umständen wird auch das Handy ausgelesen und es gibt Stimmproben. Dann kommt man in eine Erstaufnahmeeinrichtung und kriegt eine sogenannte Gestattung. Das heißt, man wird nicht sofort verhaftet auf der Straße. Gestattung bedeutet, man hält sich jetzt registriert in Deutschland auf. Der nächste Schritt ist, man bekommt eine Einladung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Interview. In dem Interview wird man gefragt, ob man Asylgründe hat. Wenn man sich da nicht beraten hat lassen, kann das schwierig werden. Denn dann weiß man ja nicht, wie im deutschen Rechtssystem sinnvolle Asylgründe definiert sind. Und man redet frei von der Leber weg. Manchmal übersetzt der Dolmetscher auch falsch. Also jedenfalls, da kommt es dann häufig schon zu Ablehnungen. Wenn man das Interview hinter sich hat, gibt es eine Entscheidung im Asylverfahren, die wird einem mitgeteilt. Und da gibt es dann zwei Hauptrichtungen. Die eine Hauptrichtung heißt, okay, du bist verfolgt aus politischen Gründen oder auch aus anderen Gründen oder du bist Kriegsflüchtling und du darfst hierbleiben und kriegst eine Form von Aufenthaltserlaubnis. Die andere Richtung heißt, nö, Verfolgung nehmen wir dich nicht ab, dein Asylantrag wird abgelehnt. Und dann gabelt sich das nochmal. Also es gibt dann welche, denen wird gesagt, wir setzen dich sofort wieder in den Flieger. Die Zahl derjenigen soll ausgeweitet werden. Das ist die gegenwärtige politische Diskussion. Die andere Variante ist, okay, wir können dich jetzt nicht abschieben, weil wir dein Land, wo du herkommst, nimmt dich nicht zurück. Oder es gibt dann doch Abschiebegründe gegen eine sofortige Abschiebung, die man berücksichtigen muss. Und wir wissen ja auch ganz genau, wer du bist. Diese Leute kriegen eine Duldung. Und die Duldung ist aber jederzeit widerrufbar. Nur sie dürfen immerhin schon mal arbeiten, dürfen eine Ausbildung machen. Das ist so das Spektrum von Menschen, mit denen man es zu tun hat.
Das heißt, meine nächste Frage wäre, bist du der Meinung, dass in Marburg alle Menschen vor Gesetz gleich sind?
Vom Gesetz sind wir alle gleich. Jedem ist es verboten, unter Brücken zu schlafen. Also das ist, wenn man das abstrakt betrachtet, sind natürlich alle Menschen gleich. Wenn man es konkret betrachtet, welche Rechte man nutzen kann, dann nicht. Und ich muss noch dazu sagen, das ist nicht wirklich ein Problem der örtlichen Behörden, also des Magistrats der Stadt Marburg und der hiesigen Ausländerbehörde oder des Kreisausschusses des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der dortigen Behörden. Die Nichtgleichbehandlung, die Diskriminierung ist vorwiegend ein Problem höherer politischer Ebenen. Je höher man kommt, umso schlimmer. Also nein, In der Realität sind selbstverständlich nicht alle Menschen gleich, noch nicht mal das Recht zu arbeiten gilt für alle gleichmäßig.
Das heißt, eine ganz konkrete Kritik an Menschenrechten, wie sie in unserer Gesellschaft, in unserem Land
praktiziert werden.
Ja.
Also der Anspruch hervorragend, die Realisierung hat Mängel. Und wenn Sie jetzt an die Diskussion über die Obergrenze für Geflüchtete denken, sehen Sie ja den Mangel auch. Also Menschenrechte haben keine Obergrenzen. Die gibt es. Menschen in Not müssen geschützt werden. Das ist eine der zentralen Lehren, zum Beispiel aus der Emigration von Juden aus Deutschland während der Nazizeit. Da haben Länder, wo die hinwollten, zum Teil auch die Obergrenzenfrage diskutiert und damit Leute ins KZ zurückgeschickt. Sowas darf natürlich nicht passieren. Aber diese Obergrenze heißt, Menschenrechte unterliegen der Ökonomie, der Organisationskraft des Staates, ideologischen Vorstellungen, manchmal auch mit Schuld- und Verantwortungsumkehr, also dass dann Menschen, die genau vor Krieg und Terror geflüchtet sind, in der Öffentlichkeit als potenzielle Gefährder der öffentlichen Ordnung verkauft werden. Also es ist eine komplizierte Gemengesituation.
Was könnten wir als NormalbürgerInnen machen, um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden?
Also eine Variante ist, wenn man zum Beispiel ein Zimmer oder eine Wohnung zu vermieten hat, dass man das dann auch wirklich tut und dass man dabei nicht auf die Sprache und auf die Hautfarbe guckt. Eine andere Variante wäre auf jeden Fall, dass man öffentlich solcher Propaganda entgegentritt. Also immer wenn man liest, dass es Menschen zweiter und dritter Klasse gibt, sollte man selbstverständlich den Mund aufmachen. Und das fängt vermutlich in Elternbeiräten von Kitas und von Schulen schon an, wo man das tun kann. Und natürlich, es macht sehr viel Sinn, sich überall in den Städten und Dörfern der Gegend, wo man wohnt, in Flüchtlingshilfen auch zu organisieren. Die gibt es in allen größeren Orten.
Und ganz explizit, um Betroffenen zu helfen, hätten Sie denn da auch Vorschläge?
Also wir in Kölbe haben uns erstmal damals umgeguckt, was wir eigentlich alle können. Denn man kann ja nur das anbieten, wozu man wirklich fähig ist. Und da kam raus, es gab Leute, die Erfahrung mit Gartenarbeit haben und die katholische Kirche hat da ein Gartengrundstück zur Verfügung gestellt. Und da war dann die Überlegung, Menschen, die vielleicht noch nicht so gut Deutsch können, können aber auf jeden Fall mit Menschen, die gut Deutsch können, zusammen alles Mögliche anbauen, von Grünkohl über Rhabarber bis Auberginen. Das war der eine Zweig. Der andere Zweig, es gab mehrere pensionierte Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. Die haben dann gesagt, bis die Leute einen professionellen Sprachkurs kriegen und einen professionellen Integrationskurs, machen wir ein ehrenamtliches Sprachangebot, wo man einmal in der Woche Notfalldeutsch sozusagen unterrichtet. Das Angebot läuft bis heute. Und dann war die interessante Frage, dass wir niederschwelliges ehrenamtliches Beratungsangebot geschaffen haben. Also jeder Mensch weiß, ab 17.30 Uhr kann man in Kölbe im katholischen Pfarrheim Menschen treffen, bei denen man Fragen zu Asyl und Migration loswerden kann. Und nach dem ersten Jahr dieser eher informellen Arbeit, die bis heute noch so läuft, also das sind keine Vereinsmeier, die da arbeiten, sondern das sind Menschen, die sich auf ihren Gebieten engagieren. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, da treten auch Fragen auf, wo man dann Menschen helfen muss, mal einen Rechtsanwalt zu bezahlen. Oder jugendliche Flüchtlinge sind in die Falle von teuren Handyverträgen gelaufen und man muss ihnen helfen, die wieder aufzulösen, da rauszukommen. Oder jemand ist überhaupt gar nicht krankenversichert und muss ins System eingeschleust werden. Oder jemand braucht Übersetzung beim Arzt und da muss jemand dringend mit oder so. Sowas kostet und Um das auszugleichen, haben wir dann e.V. gegründet, der auch als gemeinnützig anerkannt ist, Spenden einnehmen darf und sich letztlich auch um Drittmittel bewerben kann an allen möglichen Stellen. Wir haben da so ein Jahresetat in der Größenordnung von vielleicht 10.000 Euro. Damit kann man keine Riesensprünge machen, aber in ganz schwierigen Fällen kann man dann schon unterstützen. Und da will ich noch was ergänzen. Im Landkreis sieht das natürlich in allen größeren Orten ganz genauso aus. Und wir haben bis heute in den großen Orten im Landkreis und selbstverständlich in der Universitätsstadt Marburg Flüchtlingsinitiativen, die nach genau diesen Prinzipien arbeiten. Und wir haben im Laufe der Jahre auch ein Netzwerk schaffen können. Das heißt EFI, Ehrenamt in Flucht und Integration. Da tauschen wir uns regelmäßig aus. Es gibt eine angestellte Koordinatorin, die den Informationsfluss zwischen den Initiativen aufrechterhält. Und vor allen Dingen gibt es inzwischen die Einrichtung, dass wir alle Vierteljahre uns mit wichtigen Behördenvertreterinnen und Vertretern in der Stadt und im Landkreis austauschen können und dann direkt Missstände ansprechen zwischen den Behörden und den Initiativen und den Geflüchteten. Das ist eine ganz wesentliche Einrichtung, wo man dann zumindest mal Missverständnisse vermeiden kann und gemeinsam überlegen kann, wie man mit der sehr komplexen und in sich widersprüchlichen Rechtssituation umgeht.
Können Sie da eine Internetseite sagen dazu, wie man darauf zugreifen könnte?
Also ich selber mache einen Flüchtlingsblog, der ist angelehnt an Georg Büchner, an seinen hessischen Landboten und ist jederzeit abrufbar unter www.mittelhessischer-landbote.de. Dort findet man auch eine E-Mail-Adresse, die man bedienen kann. Und wenn man sich dort anmeldet, bekommt man in jeder Woche immer dienstags ein Rundmail mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Also da stehen dann ganz unterschiedliche Dinge drin. Zum Beispiel, es hat jemand irgendwo im Landkreis meinetwegen Fahrräder zu verschenken, mit denen man Menschen mobil machen kann. Dann ist da findet man da ein Foto von den Fahrrädern und eine entsprechende Adresse, wo man anrufen kann. Bis hin zu, man findet Analysen der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD für die neue Landesregierung zum Thema Migration und Asyl. Also ein breites Thema eigentlich von Hilfe vor Ort bis hin zu Informationen über politische Fragen rund um Asyl und Migration.
Sie haben sich mit dem Thema der Koalition von SPD und CDU ja auseinandergesetzt mit den Eckpunkten. Würden Sie da gerne noch mal drauf eingehen?
Also das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Es gab eine Schockstarre in Hessen. Die Schockstarre ist eingetreten, als am vergangenen Freitag durchs Fernsehen kam, es gibt dieses Eckpunktepapier, dann hat es irgendwann der Hessische Flüchtlingsrat verschickt. Und dann haben wir uns dieses Teil angeguckt. Und als wir alle aus der Schockstarre wieder aufgewacht sind, haben wir dann mal formuliert, was fehlt uns da eigentlich alles? Beispielsweise steht da drin, dass abgelehnte Asylbewerber zwingend und sofort zurückgeführt werden sollen. Da stellt man sich dann natürlich sofort die Frage, wie denn einfach so zurückschieben, wenn Asyl abgelehnt worden ist? Oder wie ist es denn, wenn es zum Beispiel, wie wir das jetzt im Ebsdorfer Grund haben, es gibt einen jungen Kurden, der Kurdisch und Türkisch hat und der hier angelandet ist nach dem Erdbeben im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei. Und der hat in einem Jahr ganz passabel Deutsch gelernt und hat durch ein Praktikum einen Ausbildungsplatz bei einer Marburger Lackiererfirma und darf ihn schlicht nicht antreten, weil er seit einem halben Jahr keine Arbeitserlaubnis hat. Sowas. Also sollte man nicht vorher gucken, ob man nicht Menschen, selbst wenn sie abgelehnt sind als Asylbewerber, als Menschen nimmt, denen man Arbeitsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten bieten könnte. Bekanntlich haben wir ja einen massiven Arbeitskräftemangel und längst nicht alle Ausbildungsplätze besetzt. Also das fehlt zum Beispiel. Ne? Da ist der Akzent nur auf Abschieben gesetzt, nicht auf wir überprüfen, ob diese Menschen nicht auch einen guten Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung leisten könnten. Oder noch eine Stufe vorher, was heißt eigentlich alle abgelehnten Asylbewerber? Wir haben in Deutschland eine Anerkennungsquote von über 70%. Also letztlich sind mehr als 70% aller Asylanträge berechtigt. Aber die Quote nach der ersten Behördenentscheidung ist viel niedriger. Und dann gibt es einen abgekürzten Rechtsweg. Also es gibt zum Beispiel nicht mehr in allen Fällen eine aufschiebende Wirkung, eine Klage. Das ist natürlich ein Riesenproblem, hat dann auch mit Menschenrechten zu tun. Man sollte schon garantieren, dass die Leute sich gegen eine Ablehnung juristisch sinnvoll zur Wehr setzen können. Oder wir haben in der Vereinbarung drinstehen, es muss eine Integrationspflicht geben. Das ist eine Aufforderung an geflüchtete Menschen. Also sie sollen gefälligst in Integrationskurse und Sprachkurse. Jedem fällt natürlich auf, die Kurse, zu deren Besuch man verpflichtet wird, muss es erstmal geben. Also das heißt, in den Bildungseinrichtungen des Landes, in den Interklassen an Berufsschulen, in Sprachintensivklassen an Schulen und in Integrationskursen müsste es genug Personal geben, um die mit vernünftigen Gruppengrößen überhaupt abwickeln zu können. Dazu steht keine einzige Zeile in der Koalitionsvereinbarung. Und dann steht da ja zu Recht drin, dass die Kommunen instand gesetzt werden müssen, ihre Aufgaben zu erfüllen, weil in den Kommunen fallen auch die Sozialaufwendungen alle an Menschen. Aber was eben nicht drin steht, ist, es müsste ein Etat für die ehrenamtlichen Flüchtlingshilfen geben. Wenn wir ehrenamtlichen Unterricht machen, dann braucht man auch Schulbücher. Dann braucht man für Kulturveranstaltungen, muss man Räume mieten. Man braucht Arbeitsmaterial und so etwas. Und jede Aussage zur Unterstützung der ehrenamtlichen Hilfe fehlt in dem Papier. Bei sowas allem sträuben sich natürlich die Nackenhaare. Und man muss dann versuchen, auf diese Koalitionsvereinbarung auch noch Einfluss zu nehmen.
Und Sie meinten vorhin, dass so höher es in der Politik geht, umso schwieriger wird es mit der Umsetzung der Menschenrechte in Realität. Wie würden Sie denn da eine Änderung versuchen zu kreieren?
Also fangen wir mal ganz unten an. Sie kommen meinetwegen aus Mosambik hierher und Sie sind noch nicht anerkannt, aber Sie sind einer Gemeinde im Landkreis zugewiesen. Dann ist Ihr Ansprechpartner die Ausländerbehörde des Landkreises im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Aber die Behörde ist nur der Ansprechpartner. Die entscheidende Behörde sitzt in Gießen, das ist die zentrale Ausländerbehörde. Und wenn Sie dann irgendwas wollen von der örtlichen Ausländerbehörde, muss es die kommunikationsfähig mit Ihren Vorgesetzten in die Wege leiten. Und dort wird entschieden, dann kommt die Entscheidung an den Ort zurück und am Ort wird die Entscheidung mit den betroffenen Menschen kommuniziert. Und damit haben Sie was, was vor Ort innerhalb von 5 Minuten entschieden werden könnte, auf den Weg gebracht, der schon mal von vornherein unter 2 Wochen gar nicht zu schaffen ist. Wenn dann der betroffene Mensch mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist oder meinetwegen Papiere nachliefert und so, dann wiederholt sich dieser Weg von 5 Minuten wieder, also dann wieder 2 Wochen. Und das ist ein wesentlicher Grund dafür, warum da so viel Arbeitszeit vergeudet wird. Also die Frau, die in der Marburger Ausländerbehörde entscheiden kann, meinetwegen, ob jemand eine Arbeitserlaubnis kriegen kann oder nicht, die ist ordentlich ausgebildet, die versteht davon was. Und warum die dann beim Regierungspräsidenten in solchen Fällen immer nachfragen muss, das erschließt sich mir einfach nicht. Also die könnte in der Zeit, wo sie fragt, viel vernünftigere Dinge machen, die Servicecharakter hätten. Gehen wir dann mal eine Ebene höher. Das Land war unter Schwarz-Grün gespalten. Wir hatten das Sozialministerium, das hat zum Teil sehr gute Programme gemacht. Das Sozialministerium war grün und wir hatten das Innenministerium, das war schwarz. Das Innenministerium war für politische Grundsatzentscheidungen zuständig. Also, wie wenden wir das Aufenthaltsgesetz in Hessen an? Wie organisieren wir in Hessen die Abschiebung und solche Dinge? Das grüne Ministerium durfte im Einzelfall helfen und durfte Programme auflegen. Und da sind natürlich auch Widersprüche aufgetaucht. Also nehmen wir zum Beispiel nochmal die Genitalverstümmelung von Mädchen. Es hat ein sehr gutes Programm gegeben des Hessischen Sozialministeriums, wo betroffenen Mädchen und Frauen in Deutschland geholfen wird. Also mit ärztlicher Hilfe, mit psychosozialer Hilfe, was dazu gehört. Aber Bedrohung von Genitalverstümmelung ist kein Abschiebehindernis. Also das heißt, wir hatten die irrsinnige Situation, dass eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter unter Umständen nach Eritrea oder Äthiopien abgeschoben werden konnte. Und wenn sie zurückkam auf irgendeinem Weg, dann wurde ihr geholfen. Aber verhindert wurde nichts. Also auf derartige, wirklich irrsinnige Widersprüche ist man in all den Jahren immer gestoßen. Und die haben sich dann da abgespielt, wo Macht auf Hilfsbereitschaft stößt. Also wenn der Staat hat ja eine zweifache Funktion. Der ist einerseits ein Sozialstaat, der hilft, der existenzsichernd ist und der dann auch, sagen wir mal, Handlungsmaximen durchsetzt. Und das stößt sich auf der höheren politischen Ebene. Bei der Analyse der Koalitionsvereinbarung fällt einem dann auf, die ist auch nicht gerade von übertriebener Sachkenntnis geprägt. Also da kommen real existierende Fälle überhaupt nicht vor. Die sind auf der niedrigen Ebene. Auf die Ebene, wo man über Koalitionen spricht, schlägt das nicht durch. Und das hat man auch beim gemeinsamen Beschluss des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten, dem sogenannten Flüchtlingsgipfel, gesehen. Alle Leute sagen den Menschenskind, du wirst Flüchtlinge nicht durch Abschiebung so einfach los. Du kannst sie gar nicht abschieben. Und du kannst nicht einfach Rechte abschneiden. Aber das ist in diese Verhandlungen überhaupt nicht durchgedrungen. Also unterm Strich kann man sagen, dass das Verhältnis von Geflüchteten und von ehrenamtlichen Flüchtlingshilfen zu den Kommunen und zu den Landkreisen sehr viel besser ist und dass sich das kontinuierlich verschlechtert, je höher die politische Ebene angesiedelt ist.
Gibt es denn da etwas, was wir tun können?
Ja, Engagement hilft natürlich. Und Runden mit Journalistinnen und Journalisten helfen. Self-Empowerment, also dass Flüchtlinge wirklich eine Stimme haben und laut in Deutschland reden können, hilft. Es gibt da durchaus Erfolge, die man sieht. Also ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel die Anstalt gesehen haben, die ZDF-Kabarett-Sendung. Da hat man gesehen, die Redaktionen kennen alle Probleme. Nur nicht längst nicht alle Redaktionen berichten darüber und machen daraus Sendungen. Das war eine rühmliche Ausnahme. Oder auch, was Monitor jetzt berichtet hat in der letzten Zeit. Es war ja im Schwange, dass die Kommunen mit Flüchtlingen alle überfordert sind und damit nicht zurechtkommen. Und Monitor ist dann durch die Lande gezogen und hat an mehreren Beispielen nachgewiesen, nö, es geht auch anders. Man kann mit gemeinsamen Anstrengungen betroffener ehrenamtlicher Flüchtlingshilfen vor Ort, örtlicher Betriebe und der kommunalen Selbstverwaltung kann man allerhand auf die Beine stellen und muss gar nicht überfordert sein. Also ich denke, wenn man sich aufmerksam im eigenen Umfeld umguckt, kann man da sehr viel bewegen. In Marburg kann man dann zum Beispiel mal nach solchen Adressen suchen wie Soli Asyl oder Asylbegleitung Mittelhessen oder auch der Seebrücke oder CI. Wenn man auf die Dörfer kommt oder in die kleinen Städte, findet man dort örtliche Flüchtlingsinitiativen. Da kann man sich einbringen und da geht es nicht darum, dass man sich das nicht zutraut. Also da wird halt genau das gebraucht, was der betreffende Mensch kann. Der eine kann Sprachen, die andere Frau traut sich zu, mit einer geflüchteten Frau Schwangerschaftsvorsorge zu machen und zum Frauenarzt zu gehen. Und dazwischen gibt es ein ganz breites Spektrum, wo man seine eigenen Fähigkeiten in die Flüchtlingshilfe einbringen kann.
Mich würde sehr interessieren, warum Sie glauben, dass die Wahlergebnisse in Hessen so hoch für die AfD waren.
Weil den Propagandalügen, dass die Flüchtlinge an allem schuld sind, keiner wirklich widersprochen hat. Auch so eine interessante Geschichte, die man nachvollziehen kann. Der CDU-Vorsitzende Merz hat als erstes in die Welt gesetzt, niemand will in Deutschland mehr arbeiten, seit das Bürgergeld viel zu hoch ist. Und das haben Influencer aufgegriffen. Und dann war plötzlich im Netz, oh, da kriegt eine achtköpfige Flüchtlingsfamilie 8.000 Euro und ich als alleinstehende Frau bewege mich im Bürgergeldbereich so um die 800. Ne? Also, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht. Das Zweite war, in Wirklichkeit stellt man fest, wenn in der Familie auch nur ein einzige Bezieherin oder Bezieher von Mindestlohn ist, haben die erheblich mehr für die Familie zur Verfügung, als wenn sie Bürgergeld hätten. Das war Lüge Nummer eins. Die Lüge Nummer zwei war aber dann, diese Flüchtlinge kriegen doch alle Bürgergeld. Und das ist viel mehr als der Durchschnittslohn in den Ländern, wo sie hergekommen sind. Und deswegen verprassen sie hier das ganze Geld oder überweisen es an ihre Familien. Und wir sind nicht das Sozialamt der ganzen Welt. Dazu muss man dann nochmal sagen, Flüchtlinge, die nicht anerkannt sind, kriegen ja nochmal 10-15% weniger als das Bürgergeld. Also die haben nichts zu verprassen. Die kommen noch nicht mal dem Inflationsausgleich hinterher in Deutschland. Und daraus wurde dann die öffentliche Legende, die Flüchtlinge kriegen alles hinten reingeschoben und arme Deutsche nagen am Hungertuch. Also sozusagen, es wurde ein Wettstreit ausgerufen zwischen Armen und noch Ärmeren. Die Umverteilungsfrage, dass Leute an dem System selbstverständlich ganz gut profitieren und dass es Riesengewinne in Deutschland gibt und so weiter, die wurde dann gar nicht mehr diskutiert. Und diese Stimmung ist vorbereitet worden bis ins bürgerlich-demokratische Lager hinein mit unzutreffenden Behauptungen und Kampagnen. Und die AfD hat sich das natürlich zu eigen gemacht. Wenn man Sozialneid schürt, waren rechte Parteien dann immer besser. Und wenn sie die Vorlagen für den Sozialneid von der CDU, von Grünen und von der SPD kriegt, dann reiben sie sich die Hände. Also nach meiner Auffassung war es völlig falsch, das Thema Flucht und Migration aus der demokratischen Ecke nicht offensiv genug anzufassen. Man hätte über die Chancen reden müssen, die die Gesellschaft hat. Geredet worden ist eigentlich nur über Risiken.
Dankeschön. Gibt es deiner Meinung nach einen Zusammenhang zwischen Menschenrechtsverletzungen und unserem westlichen, doch sehr luxuriösen Leben?
Na, ob es die Rechtsverletzungen sind, weiß ich nicht. Sagen wir es andersrum. Gleichheit und Vermögensverteilung widersprechen sich selbstverständlich. Man kann nicht gleichzeitig den Gleichheitsgrundsatz vertreten und die Freiheit unbegrenzt zulasten anderer Profit zu machen. Das beißt sich. Und das hat sich nebenbei schon seit den Zeiten der Französischen Revolution gebissen. Also da ist ja der Begriff Fraternité als Mittelteil, als Verbindungsstück zwischen diesen beiden Extrempositionen geboren worden. Und der war immer problematisch, gleichgültig wie er geheißen hat. So wirklich funktioniert hat der gesellschaftlich nie. Also so ein Schutz, mehr Gleichheit würde auch den Menschenrechten aufhelfen. Und so ein Schuss weg von die eigentlichen Menschen sind wir hinzu, es gibt auch alternative Lebensentwürfe. Es gibt neben der deutschen Sprache auch noch ganz viele andere. Menschen sind nicht nur die, die ich für meine Kumpels erkläre, sondern das ist praktisch die ganze Welt. Daran hapert es, daran müsste man arbeiten. Also ja, diesen Widerspruch gibt es und der ist selbstverständlich nicht bewältigt. Im Gegenteil, die Ungleichheit wird eigentlich immer größer.
Als abschließende Frage, würde ich gerne, dass Sie sich vorstellen, dass die ganze Welt Ihnen für eine Minute zuhört und Sie laufen in allen Medien, allen Radios, in allen Sprachen. Was würden Sie der Welt mitteilen, wenn Sie für eine Minute von allen gehört?
Wenn die ganze Welt zuhört, muss man ein ganz altes Lied zitieren. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Die Nationale hat das nie geschafft.
Vielen Dank, Herr Bunke. Das war ein sehr aufschlussreiches, informatives und wichtiges Gespräch. Dankeschön. Bestens,
gerne.
Spielkunstverein Audiomar.